Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Vorrang hat der Mensch, sagt der Franziskanerpater Werenfried Wessel. In der Nachfolge von Franziskus geht es Pater Werenfried um die, die am Rande stehen. Dass das keine leere Worthülse für ihn ist, zeigt sein Leben. Zum Beispiel in der Zeit, in der er in einem sozialen Brennpunkt in Dortmund gelebt und als Priester gearbeitet hat. Von der Brennpunktarbeit ist Pater Wessel weitergezogen, um einen Brennpunkt ganz anderer Art selber mit aufzubauen. Das katholische Forum in Dortmund ist selbst zu einem Brennpunkt für das Christentum geworden und hat viele tausende Menschen angezogen. Heute widmet sich Pater Wessel wieder anderen Menschen am Rande, den Sterbenden. Und so freue ich mich jetzt auf viele Themen. Herzlich willkommen, Pater Werenfried Wessel. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen. Pater Werenfried Wessel, das kennen wir schon, das wissen wir schon. Aber ansonsten stellt sich unser Gast immer selber vor. Deswegen bitte, Beruf?
Katholischer Priester und Franziskaner.
Berufung?
Die Nachfolge, in der Nachfolge des Franziskus zu leben.
Von meinem Vater habe ich.
Ein vorsichtiges Verhalten und gleichzeitig eine große Treue, am Ball zu bleiben.
Von meiner Mutter ist mir in Erinnerung.
Eine große Warmherzigkeit und eine tiefe Religiosität.
Abitur machen konnte ich nur, weil
ich ins Internat ging.
Pfadfinder machen ihre Aufgabe gut, wenn?
Wenn sie Kontakt zur Wirklichkeit haben und sich dann engagieren.
Das Noviziat habe ich nicht geschmissen, weil?
Weil es vielleicht ein Zeichen meiner Berufung ist, dass ich das Noviziat überstanden habe.
Dass Franziskus gependelt hat zwischen Einsiedelei und Marktplatz, bedeutet für mich?
Mich immer wieder zurückzuziehen, zu studieren und zu meditieren, um dann das richtige Wort zu finden.
Wenn ich in Assisi bin,
erlebe ich ein Stück Himmel.
Auf der Beerdigung von Hans-Dieter Hüsch war mein wichtigstes Anliegen,
ihm zu danken und das auch zum Ausdruck zu bringen.
Von Dorothee Sölle habe ich gelernt,
mutig auf die Welt zuzugehen und gleichzeitig verankert zu sein in einer Dimension, die uns nur geschenkt wird.
Seelsorge erreicht die Menschen, wenn
man sie liebt.
In Scharnhorst konnte ich
mich selber verwirklichen, sodass es Spaß machte und mit vielen Menschen Freundschaft zu schließen.
Im katholischen Forum konnte ich
etwas Ähnliches erleben, aber mit anderen Akzenten.
Wenn ich sagen soll, warum in beide Gemeinden so viele Menschen gekommen sind, obwohl sonst die Kirchen immer leerer werden, denke ich, dass das daran liegt, dass...
Schwierig zu sagen, ich möchte mich nicht selber auf die Schulter klopfen.
Schwierig zu sagen. Wir können es mal später vertiefen. Mhm. Ökumene bedeutet für mich
selber verankert sein im eigenen, aber mit einer wirklichen, radikalen Offenheit dem anderen gegenüber.
Zen-Meditation hilft mir,
beim Wesentlichen zu bleiben.
Vorrang hat der Mensch, weil?
Weil der Mensch immer auch eine Offenbarung Gottes ist.
Wenn ich mir wünschen dürfte, wie ich sterben werde, dann möchte ich
alles losgelassen haben, um in einer großen Hingabe mich dem zu überlassen, der mir bis heute eine große Frage ist.
In einem Interview haben Sie mal gesagt, mein Glaube ist über die Jahre immer einfacher geworden, weil?
Theologie ist kompliziert, oftmals. Aber Glaube ist ganz einfach, weil es im Letzten in der Substanz nur um Vertrauen geht.
Gott ist?
Das Ziel meines Lebens und gleichzeitig das große Rätsel.
Viel Stoff für diese Menschensendung. Im Domradio zu Gast in der Sendung Menschen ist Pater Werenfried Wessels. Und ich habe lange überlegt, womit wir heute anfangen in dieser Sendung. Da gibt es den sozialen Brennpunkt, da gibt es das katholische Forum, da gibt es die Hospizarbeit, alles wichtige Themen und große Stationen auf Ihrem Weg. Und um den geht es ja. Und natürlich könnten wir hier über den gemeinsamen Nenner sprechen von diesen drei großen Stationen. Das sind Menschen am Rand in irgendeiner Form. Und das tun wir im Laufe dieser Sendung sicher auch noch, dass wir über Menschen am Rande sprechen. Aber ich glaube, es gibt noch einen tieferen gemeinsamen Nenner als die Menschen am Rand, nämlich den, warum sie den Menschen am Rand ihre Lebenszeit schenken. Und dieser tiefere Grund scheint mir, korrigieren Sie mich, wenn ich Blödsinn rede, dieser tiefere gemeinsame Nenner scheint mir der Franziskanerpater zu sein, der mir da gegenüber sitzt mit seinem hölzernen Tau, dem Zeichen der Franziskaner, um den Hals. Der Franziskanerpater, der Franziskus nachfolgt. Ist das so? Ist das der tiefste gemeinsame Nenner?
Genau. Das ist das Wasser, das das Schiff trägt. Und das Fundament, auf dem man steht, was nicht statisches ist, sondern was sich immer wieder verändert. Aber Franziskus ist der Gewährsmann in meinem Leben, weil ich in ihm etwas entdecke, was die großen Fragen unserer Zeit beantwortet und gleichzeitig von einer großen Liebenswürdigkeit lebt. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich diesen Franziskus erst nach und nach entdeckt habe und ihn immer neu entdecke. Ich erinnere mich an das Noviziat, das für mich ein sehr schwieriges Jahr war, wo ich gedacht habe, hier bist du falsch. Und ich hatte meine wenigen Sachen gepackt und wollte gehen und bin dann zum Leiter des Noviziats gegangen.
Das erzählen wir später. Die Noviziatsgeschichte erzählen wir ganz ausführlich. Wie haben Sie herausgefunden, ob eine Aufgabe macht, dass Ihr Schiff in diesem Wasser schwimmt? In diesem franziskanischen Gewässer schwimmt. Wie haben Sie das für sich herausgefunden? Also Ihnen sind ja sicher viele Aufgaben angetragen worden. Wann haben Sie gesagt, das hier stimmt, das passt zu diesem Franziskusgeist?
Das kann ich nicht punktuell beantworten. Ich glaube, dass es auch in meinem Leben so etwas wie eine Führung gibt. Man kann nicht alles selber machen und im Nachhinein entdeckt man, es waren zwar äußere Dinge, die sich da ereigneten, eine bestimmte Konstellation, eine bestimmte Begegnung, aber es hat was ausgelöst, es war eine Weichenstellung. Sie haben das vorhin, glaube ich, erwähnt, ich wollte und sollte auch Abitur machen, aber das war bei uns damals sehr schwierig, weil ich in die nächste Kreisstadt hätte fahren müssen und die Verbindung gab es damals noch nicht wie heute. Dann kam ein Schulkamerad meines Vaters zu Besuch, der war Missionar in Brasilien und natürlich spricht man dann über die Kinder und dann auch die Frage, ja, was macht der Älteste, was macht der Bernhard? Ja, aber das ist alles so schwierig, ich weiß gar nicht, wie wir das hinkriegen und sagte der gute Franziskaner, dann schick ihn doch zu uns. Und so kam ich zu den Franziskanern ins Internat. Das war für mich, ich hätte auch ganz woanders landen können, aber so hat sich das ergeben. Spüren Sie, es ist mehr, als was man selber organisieren und machen kann, was dann bedeutsam wird im Nachhinein.
Franziskus hat mal gesagt, der Weg entsteht im Gehen und Sie sind in Ihrem Leben immer weitergegangen. Also wenn wir jetzt an dieser Stelle diesen franziskanischen gemeinsamen Nenner, den Geist angucken, dann sind Sie auch weitergegangen, wenn Sie Heimat zumindest für andere Menschen aufgebaut haben. Das geht ja immer nur, wenn man sich in Beziehungen begibt und Bindungen entstehen. Die Menschen lieben Seelsorger, die ihnen wirklich was geben. Und dann stelle ich mir das schmerzhaft vor, wie als wenn man sich losreißen müsste, wenn man dann weitergeht. Sie haben das aber gemacht. Sie sind auch aus diesen gewachsenen Strukturen wieder gegangen. Hat es Ihnen auch wehgetan?
Ja, natürlich. Bis zu Tränen, die man nicht gerne zeigt, aber in der Situation sich dann doch ergeben. Der eigentliche Abschied war im Grunde bei mir schon vollzogen. Das ist ein Prozess. Irgendwann habe ich immer wieder gespürt, es ist zwar wie ein Geschenk hier zu sein, aber es schließt sich auch eine Klammer. Etwas Neues ist dran. Und es war mir immer wichtig, dann zu gehen, wenn, bevor die Ersten denken, naja, allmählich könnte er vielleicht mal. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man zu lange klebt dann, und nicht loslassen kann, dann ist der Rest eine Verbitterung. Es hat doch bislang gereicht und jetzt auf mal soll es nicht mehr und Undank ist der Welt Lohn. Wenn man aber von sich aus auf etwas Neues zugeht, dann ist das häufig eine Innovation. Aber es verunsichert auch. Es verunsichert auch. Im Vertrauten ist man zu Hause, aber das Neue kann ich noch nicht überblicken. Das ist auch dieses abschiedliche Leben, das sich durch unser ganzes Leben zieht. Und das war auch die Idee des Franziskus, raus aus dem Klaustrum, aus dem abgeschlossenen Bereich. Für ihn stand die Pilgerschaft an, das Weitergehen.
Deswegen habe ich dieses Wort zitiert, der Weg entsteht im Gehen. Ja. Also das heißt, Sie haben das in sich selber gefühlt, dass die Klammer allmählich zugeht. Und Sie haben in einem Interview gesagt, bei einer Hochzeit muss man auch gehen, wenn sie am schönsten
richtig
ist. Aber dass Sie das so fühlen und so sehen, hängt auch damit zusammen, dass Franziskus seine Brüder so angewiesen hat, so zu leben, weiterzugehen.
Franziskus spricht zum Beispiel nicht von Klöstern, er wollte am liebsten gar keine Häuser, sondern von Locker, von Orten. An diesen Orten sind wir eine Zeit lang, um dann weiterzugehen und den Rest anderen zu überlassen und im Letzten natürlich dem, bei dem alles gut gehoben ist.
Also ganz ernstlich die Frage gestellt, ist das nicht so, als wenn man sich aus einer Beziehung davon stiehlt, wenn sie schwierig wird? Also was ist mit den Menschen, die sie zurücklassen? Ich verstehe das in dem Geist des Paters oder des Nachfolgers von Franziskus. Da kann ich das gut verstehen. Wenn ich mich in die anderen Menschen reinfühle, die sie dann loslassen müssen, die sie aufgeben müssen, die sie verlieren, ist das nicht so, als würde ich mit 40, also ist ein bisschen provozierend gefragt, mit 40 feststellen, ach, junge Frauen sind aber doch irgendwie hübscher und die können noch, die haben noch mehr Lebenshunger und dann ziehe ich doch lieber weiter?
Es geht nicht um ein leichtsinniges Hopping. Nur mal eben so und jetzt bin ich weg. Überhaupt nicht. Und ich weiß auch, dass das viele mit Trauer erfüllt hat, aber ein guter Seelsorger bindet die Menschen letztlich nicht an sich, sondern er nimmt sie ein Stück mit, um sie dann auch wieder sich selbst zu überlassen, im guten Sinne, ihren eigenen Weg zu finden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie genau Ihr Weg ist. Den müssen Sie selber finden und ich kann ihn auch nur finden, indem ich gehe und Sie auch. Und so ist das auch hier. Ich lasse Menschen zurück, aber ich bin auch offen für Neues. Und die ich zurücklasse, sind hoffentlich ein Stück bereichert worden, wenn es gut gegangen ist. Und mit diesem Potenzial wenden sie sich dem Neuen zu.
Begonnen hat dieser Weg, der im Gehen entsteht und sich immer weiter fortschreibt, in Oldenburg, in einer großen Familie, die ganz früh einen immensen Verlust meistern musste. Und darüber reden wir nach den Nachrichten. Im Domradio die Sendung Menschen. Heute mit Pater Werenfried Wessel. Sie sind mit einigen Geschwistern in Oldenburg groß geworden und Kinder nehmen die Welt immer, alle Kinder dieser Welt, immer so, wie sie sie vorfinden und haben keinen Zweifel an dieser Welt. In ihrer Kinderwelt gab es früh einen immensen Verlust zu verkraften. Sie waren 9 Jahre alt und über diesen Verlust sprechen wir gleich. Erzählen Sie uns zuerst, wie die ersten 9 Jahre waren, welche Welt Sie vorgefunden haben.
Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und in einer Großfamilie. Meine Eltern waren da, die Großeltern waren da, Onkel und Tanten waren noch da und wir waren zu 5 Kindern. Eine Schwester und 3 Buben und ich war der Älteste der Jungen. Unsere Kindheit war einfach, aber sehr geschützt. Es war ein sehr vertrauter Raum. Es war immer jemand da, der auch für uns da war. Wir kamen nie in ein leeres Haus. Es war ein Kosmos. Und dieser Kosmos war auch geprägt von einer, ich will mal sagen, selbstverständlichen Religiosität. Der Tag und auch das Jahr wurde strukturiert durch kirchliche Dinge. Man ging zum Gottesdienst in aller Selbstverständlichkeit. Ich wurde Messdiener, so die klassische katholische Laufbahn. Diese Harmonie hielt nicht für alle Zeiten, aber in diesen ersten Jahren war sie da und ich glaube, dass da auch ein Grundvertrauen gelegt wurde, gerade auch durch das Verhältnis zu meinen Eltern, zu unseren Eltern, wobei der Mutter da eine besondere Bedeutung zukommt.
Doppelt eine besondere Bedeutung, weil der Verlust, den ich schon avisiert habe, der betrifft ihre Mutter.
Ja.
Was ist passiert, als sie 9 Jahre alt waren?
Ich will noch etwas vorwegschicken. Der Bauernhof war eigentlich nie meine Welt. Mit dem habe ich mich nie anfreunden können. Weder mit den Tieren noch was da sonst noch lief. Aber meine Mutter verkörperte oder hat das irgendwie ohne große Worte signalisiert, dass es noch etwas anderes gab. Dass es Musik gab, dass es Bücher gab, dass es Blumen gab und so weiter. Diese Ebene wurde durch sie sehr stark mit in die Familie hineingebracht. Auch diese Wärme, die damit verbunden ist und diese Kreativität und das Bunte und das Farbige, was ein Kind natürlich immer sehr interessiert und fasziniert auch.
Und dann der Bruch. Also ihre Mutter ist gestorben, als sie 9 Jahre alt waren. Ist das all das, was sie verkörperte, mit ihr verschwunden?
Ein großes Stück.
Eieiei.
Ja, das, was sie bedeutete, konnte eigentlich niemand von den Anwesenden so auffangen, wie auch immer. Mein Vater ist ein ganz anderer Mensch. Er musste auch sehen, wie es weitergeht mit 5 kleinen Kindern, mit denen er am Grab stand. Das heißt, nur mit 4, weil unser jüngster Bruder war erst 1,5 Jahre alt, hat meine Mutter gar nicht mehr kennengelernt. Und das ist für ein Kind oder für Kinder, jetzt nicht nur für mich und für uns, immer eine Katastrophe, die sich im Leben auswirkt. Ich erinnere mich an einen Besuch im Krankenhaus, das war so im Spätherbst. Ich habe das Bild noch genau vor Augen. Ich war alleine bei meiner Mutter und das war in Damme und das Krankenhaus wurde noch geleitet durch Franziskanerinnen, durch Ordensschwestern und eine dieser Schwestern kam ins Zimmer und dann gab es ein Gespräch und dann hat meine Mutter zu der Schwester gesagt, ja, wenn die Kinder nicht wären, dann wäre es ja nicht so schlimm. Das habe ich wörtlich behalten und das war für mich ein Abschiedswort und den habe ich intuitiv lange vorher gespürt, obwohl es mir nicht bewusst war, aber ich habe es gespürt.
Wie haben Sie dieses Wort denn genommen als Kind, wenn die Kinder nicht wären? Dass es ansonsten leicht gewesen wäre zu sterben? Oder ich habe keine Ahnung, wie haben Sie das genommen, dieses Wort, diesen Satz Ihrer Mutter?
Für mich war es verbunden mit einem großen Erschrecken, weil mir wurde klar, wie auch immer, vielleicht zu weniger über dem Kopf als über das Gefühl, sie wird bald nicht mehr da sein.
Ihre Familie musste diesen Verlust verkraften. Ihr Vater musste diese Familie weiter organisieren. Das hat er getan und er hat es so getan, dass er sich nie wieder gebunden hat. Er war ganz für seine Kinder da.
Er konnte es offensichtlich nicht. Ich habe das später von einem Seelsorger erfahren, zu dem er wohl ab und zu ging, um sich Rat zu holen, obwohl er eher ein sehr schweigsamer Mensch war, der mir dann auch sagte, ich habe ihn sogar ermutigt, sich doch noch eine Zeit wieder umzusehen, falls er das könne. Aber er konnte es offensichtlich nicht.
Ihr Vater hat für Sie alle gesorgt. Das war sicher nicht leicht und es war auch finanziell nicht leicht. Sie waren ein guter Schüler. Aber um Abitur machen, Also er konnte sie aber nicht Abitur machen lassen, weil dafür war nicht genug Geld da. Sie haben eben schon erzählt, dass ein Besuch...
Doch, Geld war schon so viel da, das kostete
aber
ja
die,
nicht.
Aber die weite Strecke konnte sie ganz genau überwinden, ne?
Das nächste Gymnasium war in der Kreisstadt und das sind 25, 30 Kilometer. Es gab damals nicht die Verbindungen, wie sie heute selbstverständlich vorhanden sind.
Und sie konnten als Bub auch noch nicht irgendwo zur Untermiete wohnen in der Kreisstadt.
Nein, wirklich nicht.
Und dieser Franziskanerpater aus Brasilien hat dann gesagt, dann schick ihn doch zu uns.
Mhm.
Und das hat gemacht, dass sie ins Internat zu den Franziskanern gekommen sind. Wie alt waren sie da?
Da war ich 14.
Okay. Also seitdem sie 14 sind,
das 14,5, fast 15.
Viele Jahrzehnte heute sind sie irgendwie mit Franziskus verbunden. Dann könnte man ja sagen, das ist ja super geradlinig, dass mir jetzt ein Franziskanerpater gegenüber sitzt. Aber so geradlinig war das gar nicht. Und was passiert ist, dass sie doch noch Franziskaner geworden sind, das erzählen wir gleich. Pater Werenfried Wessel, Franziskanerpater, ist heute zu Gast im Domradio in der Sendung Menschen. Sie sind heute Franziskanerpater. Sie sind mit knapp 15 mitten in der Pubertät ins Internat zu den Franziskanern gegangen. Und dann haben sie dort Abitur gemacht und dann wollten sie Franziskanerpater werden. Sie haben gesagt, da gab es jetzt irgendwie kein Berufungserlebnis oder irgendwas, wo ich sagen könnte, da weiß ich, daran habe ich das festgemacht. Es war halt irgendwie organisch, es war so und ich habe das so gemacht. Das hört sich alles ganz glatt und ganz einfach an, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass sie eben heute Franziskanerpater sind und ihr ganzes Leben waren. Aber am Ende des ersten Jahres des Noviziates standen sie mit gepacktem Koffer bei ihrem Obersten im Büro, um sich nur noch abzumelden. Das war nur noch was Formales. Mhm. Und dann hat der einen Satz gesagt, der alles verändert hat. Was hat er gesagt?
Er hat fast wörtlich gesagt, Sie können natürlich gehen. Wir sind kein Gefängnis, aber sie kennen weder den Orden noch Franziskus. Und das war so lapidar gesagt, dann war ich auch sehr schnell wieder draußen und musste mir eigentlich sagen, ja, das stimmt. Das stimmt eigentlich. Aber es stimmte auch, dass uns in dem Jahr wenig von Franziskus erschlossen wurde.
Aber jetzt so von außen betrachtet, da waren Sie ja schon, Sie haben Abitur gehabt, Sie waren ein Jahr im Noviziat, also Sie waren ja irgendwas Anfang 20, also mindestens 5 oder 6 Jahre, haben Sie schon in diesem franziskanischen Kosmos gelebt.
Mhm.
Man könnte ja auch sagen, ganz schön arrogant, dass er sagt, jetzt nach 6 Jahren, ein Drittel meines Lebens habe ich hier gelebt und er sagt, ich kenne weder den Orden noch Franziskus. Ich finde das interessant, Sie sind rausgegangen und haben gesagt, ja stimmt. Was hat gemacht, dass Sie das gefühlt und gedacht haben?
Wir hatten sicher äußere Dinge erfahren, Strukturen, Lebenswelten, Lebensgefühle, die im Orden existierten. Aber da musste noch mehr sein. Und dieses Mehr war mir auch damals nicht deutlich, aber es hängt auch damit zusammen, dass ich habe mich manchmal als treuer Mensch bezeichnet.
Mhm.
Ich lasse, wenn ich etwas begonnen habe, nicht so schnell los und ich bleibe dran. Und vielleicht hat das auch mitgespielt, dass ich dann gesagt habe, naja, gut, okay, irgendwie hat er ja vielleicht recht und ich bleibe und ich bin geblieben.
Mhm.
Und ich habe, glaube ich, vorhin schon gesagt, dass das vielleicht auch ein Zeichen für Berufung ist.
Mhm. Das ist also
im Nachhinein sehe ich das so.
Sie verknüpfen, wenn überhaupt, Ihre Berufung mit diesem Moment. Wenn Sie haben gesagt, da könnte mehr sein, hatten Sie denn die Hoffnung, dass Sie mehr entdecken könnten? Sind Sie deswegen geblieben? Gab es sowas wie, naja, vielleicht möglicherweise gibt es tatsächlich mehr zu entdecken?
Ja, die Hoffnung hatte ich schon und es wurde ja auch immer besser.
Mhm.
Es wurde eigentlich immer besser.
Mhm.
Die Studienjahre, das war eine neue Reife, eine neue Weite. Man setzte sich mit der Philosophie und der Theologie auseinander. Es fanden Exkursionen statt, erste Begegnungen mit Menschen und der eigentliche Durchbruch oder eine neue Phase, die begann, natürlich mit der Priesterweihe. Bis dahin hat man rezipiert und jetzt stand uns die Welt offen für das, was wir ihr bringen möchten.
Das ist nicht irgendeine Zeit gewesen, in der Sie dann studiert haben und geweiht wurden, sondern das war die Zeit, in dem das Zweite Vatikanum eine immense Rolle spielt. Also Sie haben gesagt, es wurde immer besser. Hing das damit zusammen, dass das Vatikanum kam?
Ganz sicher. Wir haben ja gerade, unsere Jahrgänge haben gerade auch noch das andere erlebt, die vorkonsuliare Zeit, etwa der Gottesdienst mit dem Rücken zum Volk oder die ganze Theologie wurde eher satzhaft gepredigt oder die Moral war auch weiterhin moralistisch, so etwas, ja, die Angst oder was machst du falsch, was machst du richtig, das schwang immer mit, aber diese Offenheit, diese Öffnung, die das Konzil mit sich brachte, diese Hinwendung zur Welt, so wie sie sich uns präsentiert, das war wie ein Paukenschlag, das war wie ein Durchatmen. Und man nahm auch da teil an einer allgemeinen Atmosphäre. Ich weiß noch, wie wir versucht haben, immer wieder einen Fernseher zu ergattern, wo wir die Dinge möglichst live mit erleben konnten. Der stand ja noch nicht in jedem Wohnzimmer damals. Wir brannten geradezu auf die wöchentlichen Berichte eines Mario von Galli, eines Jesuiten, der in Rom dann das Konzil mitverfolgte.
Das hat Sie mitgeprägt, als Sie dann Priester waren und die Welt Ihnen offen stand, wie Sie eben gesagt haben. Was Sie damit gemacht haben, was Sie der Welt geben wollten und dann gegeben haben, erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher zur vollen Stunde hören wir ein Wort, das Sie mitgebracht haben.
Ich habe ein Wort von Rainer Gunze mitgebracht. Es lautet Pfarrhaus für Pfarrer W. Wer da bedrängt ist, findet Mauern, ein Dach und muss nicht beten. Wer da bedrängt ist, findet Mauern, ein Dach und muss nicht beten.
Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast im Studio ist Pater Werenfried Wessel, Franziskanerpater. Pater Wessel, mitgebracht haben Sie uns ein Gedicht von Rainer Kunze. Ich verrate das hier, ich liebe Rainer Kunze sehr. Und Sie sind der Erste in all den Jahren, der mir Rainer Kunze mitbringt. Wie wunderbar, das ist ja fast wie nach Hause kommen. Ausgesucht von den vielen Sachen, den vielen Gedichten, die Rainer Kunze geschrieben hat, haben Sie das Pfarrhaus. Warum?
Ich müsste vielleicht ein paar Worte zu Rainer Kunze sagen, gerne, weil das unmittelbar zusammenhängt. Also er ist 1933 geboren in Oelsnitz im Erzgebirge. Sein Vater war Bergarbeiter, seine Mutter Kettlerin. 1951 macht er Abitur, dann Studium der Philosophie und Journalistik in Leipzig. Und dann begann schon die politische Auseinandersetzung mit dem System, immer größere Konflikte. Er bricht die Promotion ab, arbeitet als Hilfsschlosser in der Schwerindustrie und ihm drohen dann jahrelange Haftstrafen wegen seiner ganzen Publikationen. 1977 Ausreise in die BRD und er spricht, das war das große Aufatmen und Durchatmen für mich und er lebt heute in Erlau bei Passau. In dieser Zeit der großen Bedrängnis wendet er sich an Pfarrer W., wer immer das ist. Immerhin ein Mann der Kirche. Kunze ist nicht unbedingt ein kirchentypischer Mensch, aber die Kirche war ja, Gott sei Dank damals, vor allen Dingen die evangelische Kirche, fast der einzige Freiraum, in dem Menschen frei atmen und reden konnten. Er wendet sich an Pfarrer W., die Kirche für ihn als Ort der Freiheit. Wer da bedrängt ist. Er war bedrängt und offensichtlich für Pfarrer W. war er ein Mensch, um den er sich kümmern muss. Mauern, ein Dach, Symbole oder Zeichen für Schutz und Geborgenheit. Und dann hat ihn dieser Pfarrer versteckt hinter einem Raum, hinter der Orgel der Kirche. Und Kunze sagt, Bach und Pachelbel und Händel wurden für mich gleichsam zu Schutzheiligen. Und der Raum der Kirche, in dem gebetet und gesungen wurde, war für mich ein Raum der Geborgenheit. Entscheidend aber, und das war für ihn wichtig, ist der letzte Satz, und er muss nicht beten. Sei willkommen, so wie du bist. Du musst gar nichts, du kannst, du darfst, und vielleicht kann ein Mensch, jetzt mal von Rainer Kunze weg, in diesem Raum der inneren Freiheit irgendwann dann zu einer Situation kommen, wo er wieder in Anführungsstrichen beten kann. Mhm. Wie ja auch Jesus diesen Raum der Freiheit eröffnet für Menschen, die erstmal darf alles sein, so wie es ist, was ja nicht heißt, dass es so bleiben muss.
Es darf alles sein, aber er bekommt ja auch was. Also wenn wir in Ihrem Bild bleiben, dann bekommt er erstmal Schutz und Obdach, Mauern und ein Dach. Also das ist ja noch da, bevor er nicht beten muss. Erstmal bekommt er den Schutz, den er braucht.
Genau.
Er ist bedrängt, er braucht etwas, bekommt das ohne Bedingungen.
Ohne Bedingungen. Das ist das Entscheidende. Ja. Mhm. Aber entscheidend ist auch, dass er erstmal willkommen ist und angenommen wird und nicht abgewiesen wird.
Genau.
Ich erinnere mich an zwei Franziskaner aus Flandern, die haben mal ein Experiment gemacht und sind fast ein halbes Jahr ohne Geld in der Tasche durch die Lande gezogen. Sie kommen eines Abends bei einem Pfarrer an und sie wollten was zu essen haben oder übernachten, was weiß ich, und der hat sie fertig gemacht. Lichtscheues Gesindel ab. Und dann hat der eine Franziskaner, ein junger Mann, zu ihm gesagt: Wissen Sie, Herr Pfarrer, es ist nicht schlimm. Es ist so, als hätten Sie uns was gegeben. Es ist so, als hätten sie uns was gegeben. Und dann sind sie gegangen.
Wow.
Dieser Pfarrer hat etwas gegeben. Und zunächst das Nächstliegende, was sich für einen Menschen daraus dann noch ergibt, weil er diesen authentischen Menschen, liebenswerten Menschen getroffen hat, das dauert oft.
Der Franziskanerpater und Seelsorger Pater Werenfried Wessel heute zu Gast im Domradio in der Sendung Menschen. Aufgehört haben wir, bevor Sie uns das wunderbare Kunze-Gedicht über Pfarrer W. mitgebracht haben, da, dass Sie zum Priester geweiht worden sind und Sie gesagt haben, uns stand die Welt offen für alles, was wir Ihnen, was wir der Welt geben konnten und wollten. Sie sind angefangen als junger Seelsorger dann in einem sozialen Brennpunkt in Dortmund, Dortmund-Scharnhorst, und Sie wollten gar nicht so lange bleiben, aber es ist ungefähr ein Jahrzehnt geworden. Warum ist es so lange geworden in Ihrer Wahrnehmung damals als junger Seelsorger?
Dieses Projekt ist vom Orden angenommen worden, auf Zeit von vornherein, von der Ordensprovinz. Zunächst waren 5 Jahre geplant, aber es zeigte sich, dass die Zeit viel zu kurz war, einmal weil diese Großraumsiedlung, diese Satellitenstadt als Bauprojekt viel später fertig wurde als geplant. Aber es zeigte sich auch, dass die inneren Prozesse der Gemeindebildung, denn das war unsere Aufgabe, in so einer Stadt eine Gemeinde zusammenzuführen, auch viel längere Zeit brauchen. Und so wurden aus den geplanten 5 Jahren 14,5 Jahre.
Das ist eine wirklich lange Zeit. In einem Artikel habe ich über diese Zeit gefunden, dass diese Gemeinde in Dortmund im sozialen Brennpunkt, dieser Satellitenstadt, die da auf der grünen Wiese hochgezogen wurde und am Reißbrett entworfen worden war, dass diese Gemeinde zu einer der renommiertesten Reformgemeinden im deutschen Katholizismus gehört habe. Haben Sie eine Ahnung, warum der Journalist das geschrieben hat?
Das weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, einmal war es ein sozialer Brennpunkt, wo sich die Not konzentrierte. Junge Familien, viele Kinder, alte, alleinstehende Menschen, Umsiedler aus den Ostgebieten, von ca. 19.000 Menschen, dann 7.000 Katholiken. Und wie fängt man da an, wenn man plötzlich in so einer Umgebung steht, wo es nichts gibt? Nur noch Baukräne, Lastwagen, Straßen ohne Namen, keine Postkästen, keine Telefonzellen, keine Gaststätte, keine Apotheke, kein Arzt. Den ersten Arzt haben wir nach 5 Jahren, als schon 4.000 Menschen in der Siedlung wohnten, mit einem Fackelzug empfangen.
Nach 5 Jahren den ersten Arzt. Wo sind diese 19.000 Menschen hingegangen, wenn sie krank waren?
Das ist die große Frage. Wir hatten nach und nach ein gutes Verhältnis zur Presse aufgebaut. Und die Presse hat uns mächtig geholfen, etwas zu der Vermenschlichung dieser Stadt beizutragen, indem sie öffentlichen Druck schaffte. Und es stellte sich heraus, dass ein Kind, das an einem Sonntagnachmittag gestorben ist, dass wir für dieses Kind keinen Arzt bekamen. Und in dem Kontext stellte sich heraus, dass diese Arztstelle noch nicht mal ausgeschrieben war. So war das.
Bitter.
Ich wollte nur sagen, dass in der ersten Zeit es viel Sozialarbeit gab, aber wir haben sie als Seelsorge verstanden. Mhm. Und Seelsorge in Form von Sozialarbeit.
Hatten Sie da schon so ein Bild von dem Pfarrhaus von Pfarrer W., also als Sinnbild für Ihre Seelsorge, dass die Menschen erstmal das bekommen sollen, was sie brauchen?
Ja.
Und dann, ohne daran Bedingungen zu knüpfen?
Ohne daran Bedingungen zu knüpfen, ganz genau. Wir sind, um die Lebensbedingungen der Menschen zu teilen, in eine Wohnung eines solchen Hochhauses gezogen, eines dieser Wohnblocks. Und wir hatten eine Doppelwohnung, weil wir dort zu viert wohnten. Und das eine Wohnzimmer war eine Kapelle, ein Oratorium. Das andere war unser Wohnzimmer. Und das war alles eins. Und die Leute schelten bei uns. Und das war das Pfarrhaus jetzt integriert in so einem Wohnblock. Mhm. Das schaffte eine große Unmittelbarkeit. Aber es kommt ja nicht, man soll die äußeren Dinge nicht unterschätzen. Das Milieu prägt uns durchaus, erst recht auf Dauer. Aber es hat auch mit einer inneren Haltung zu tun. Man muss die Menschen gern haben. Man muss so etwas wie Gastfreundschaft kennen. Und wer zu uns kam, der wurde zu Tisch geladen. Hm. Wer zu uns kam, dessen Anliegen wurde ernst genommen, auch wenn wir nicht immer alles regulieren konnten und oft auch an unsere Grenzen gestoßen sind. Ich wollte sagen, noch wichtiger als Methode, als Struktur, als Geld ist die innere Haltung des Seelsorgers. Wenn die nicht von einer großen Glaubwürdigkeit getragen ist, jedenfalls auf Dauer, dann kann man sich alle Worte ersparen.
Das hat dazu geführt, dass am Ende dieser 14,5 Jahre Sie dauernd in Gottesdiensten waren, wo Sie über die Kinder zum Altar klettern mussten, weil die so unglaublich voll waren. Also Sie haben nicht gesagt, wer bei uns schellt, der muss erstmal beten gehen und bitte sonntags in die Kirche kommen, sondern der konnte kommen, der bekam was zu essen und Sie konnten ihm helfen oder Sie konnten ihm nicht helfen, je nachdem. Aber trotzdem sind die Menschen gekommen.
Da muss erst vorher viel passieren. Sie würden nicht kommen, wenn man nur die Glocken läutet, abgesehen davon, dass wir gar keine Glocken hatten. Mhm. Aber sie mussten uns erleben als menschenfreundliche Menschen, die ihre Situation wahrnahmen und darauf mit Kreativität, aber auch mit dem Willen zur Arbeit, zur ernsthaften Arbeit, reagierten. Ich darf vielleicht so einige Beispiele aufzählen. Ja, geht es noch?
Ja.
Es gab zum Beispiel, die letzten Bäume in der Siedlung sollten gefällt werden. Da haben wir eine Aktion Rettet das Wäldchen gestartet. Oder wir haben festgestellt, dass die Wege für Senioren zu lang wurden. Im EKS stand kein, im Einkaufszentrum stand keine einzige Bank. Wir haben Bänke für Scharnhorst ausgerufen. Eine Initiative Abenteuerspielplatz, den wir selber gebaut haben, mit Ehrenamtlichen natürlich, um auf die Misere hinzuweisen. Oder ein kostenloser Taxidienst für Senioren zum Stadttheater, zu einer bestimmten Vorstellung. Oder Wettbewerb Schönes Scharnhorst nach dem Gottesdienst Geranienverkauf, damit die Siedlung Farbe bekam und so weiter.
Das heißt, Sie haben ganz viel getan, was der Pfarrer W. mit Rainer Kunze gemacht hat, indem er ihm den Raum hinter der Orgel gegeben hat. Sie haben den Menschen das gegeben, was sie gebraucht haben. Und dann ist es so gewachsen, dass sie eben auch in die Gottesdienste gekommen sind. Nach 14,5 Jahren sind sie weitergezogen ins katholische Forum. Und wenn es eine Gemeinsamkeit gibt, dann die, dass es dort volle Gottesdienste gab. Das erzählen wir gleich. Domradio, die Sendung Menschen. Angefangen haben wir diese Sendung mit Pater Werenfried Wessels, in dem wir darüber gesprochen haben, dass Franziskus seine Brüder ermuntert hat, keine Kloster zu schaffen, sondern an Orten zu leben und weiterzuziehen. Und dann entsteht der Weg beim Gehen. Und auch wenn es schwer wird, Abschied zu nehmen. Sie haben das getan, Pater Wessel. Sie sind nach 14,5 Jahren aus dieser so lebendigen Gemeinde in Scharnhorst, wo Sie so viel für die Menschen getan haben und mit ihnen zusammen gelebt haben, weggegangen. Das war 1997 und es war ein Weg hin zu einer anderen franziskanischen Initiative, ein offenes Angebot der Stadtkirche Dortmund für Menschen, die auf der Suche sind. Das müssen ziemlich viele Menschen sein und viele von denen haben sie erreicht, denn fast 1000 Gottesdienstbesuche an jedem Samstag und viele hundert Teilnehmer an den sogenannten Freitagsforen. Über ihre Arbeit ist viel geschrieben worden. In einem Artikel steht, das alles hatte eine besondere geistige Atmosphäre. Was denn für eine?
Ich glaube, dass auch hier wieder die Offenheit für die Menschen dahinter steht. Im Credo heißt es ja, Jesus sei gekommen, propter nos homines, um der Menschen willen. Und ein Satz aus der frühen Kirche lautet, die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Und ich denke, dass das im Grunde der Urimpuls war, der uns auch hier getragen hat. In der Begegnung mit diesen Menschen, die mit Glaube und Kirche nicht mehr zurande kamen oder vielleicht noch gar keinen Kontakt gehabt hatten bis dahin, aber gleichwohl nach einer inneren neuen Orientierung suchten, war uns das besonders wichtig. Es war wichtig, zum Beispiel auch diesen Menschen gegenüber einen langen Atem zu haben, zu wissen, dass Glaube wie auch Leben sich prozesshaft vollzieht. Und es ist eine unmenschliche Alternative, gerade auch im religiösen Bereich, alles oder nichts. Nicht? Entweder du machst das, du lässt deine Kinder taufen, du bringst deine Ehe in Ordnung und vorher haben wir nichts miteinander zu tun, sondern nein, auch hier, ich sage ja nicht, dass das keine bedeutsamen Dinge sein könnten, aber sei willkommen, so wie du jetzt bist und lebe das vom Evangelium, was du bislang verstanden oder was dir aufgegangen ist. Und wenn es noch so wenig ist und auch wenn es gar nichts ist bisher, aber du bist zu uns gekommen. Also, keine Bedingungen an den Anfang und muss nicht beten. Dann auch einen Raum der Freiheit garantieren. Das Maß unserer Kontakte, unserer Verbindlichkeit oder deiner Verbindlichkeit wird durch dich bestimmt, nicht durch den Seelsorger. Ein weiteres Moment möchte ich noch nennen, ein wirklicher innerer Respekt vor dem sogenannten Unglauben des anderen. Wobei man ja, oder vor seinem Fernstehen, wobei man ja auch fragen muss, wer steht eigentlich wem fern, die Kirche dem Menschen oder der Mensch der Kirche? All diese Aspekte sind mir sehr wichtig.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass es nicht um Bedingungen geht, aber dass es auch, um in dem Kunze-Bild zu bleiben, beim Pfarrhaus darum geht, dass man Wände und ein Dach bekommt, wenn man es denn braucht. Und in Scharnhaus haben Sie viele Beispiele erzählt, dass die Menschen das bekommen haben, was sie gebraucht haben. Was ist dieser Teil, dass es ohne Bedingungen war, haben Sie gerade erzählt, aber was ist der Teil im katholischen Forum der Wände und des Daches, also des Schutzes und dem, was die Menschen brauchen? Was haben Sie den Menschen gegeben, was sie gebraucht haben?
Nähe, Offenheit, Menschenfreundlichkeit in der Begegnung, bedingungslose Akzeptanz und das muss sich natürlich konkretisieren, zum Beispiel in vielen Einzelgesprächen. Mhm. Der Einzelne war uns wichtig bei aller Gruppenarbeit und wenn heute die Pfarrgemeinden, die einzelnen Gemeinden zusammengelegt werden zu Megaräumen, zu pastoralen Großräumen, dann lassen wir die Kirche nicht im Dorf. Und die Anonymität ist eine große Gefahr, die immer mehr auf uns zukommt. Und damit auch eine Apparate-Pastoral statt eine menschenorientierte. Einzelgespräche, Glaubenskurse, die Freitagsforen, müssen wir vielleicht gleich noch drüber reden, das Gesprächscafé, der Sonntagstreff, nach den Gottesdiensten bleiben noch Menschen zusammen und gehen irgendwo hin und reden miteinander.
Also die, das sind alles Angebote, die die Menschen bekommen haben. Zu den Freitagsforen gibt es zu sagen, dass es auch immer viele Hunderte waren und dass es da einen Mix gab. Also es gab da Seelsorge, aber es gab auch Kunst und Literatur. Es gab den Teil, den ihre Mutter auf dem Bauernhof gelebt hat. Und das hat die Menschen, zum Beispiel ist Rainer Kunze zu ihnen gekommen und hat Gedichte gelesen und sie haben miteinander geredet oder Dorothee Zölle war da.
Oder Rita Süssmuth oder Hans-Dieter Hüsch oder Hilde Domin oder Eugen Drewermann.
Also ein breites Spektrum von Künstlern und anderen Seelsorgern, die den Menschen was gegeben haben. Sie sind so oft in ihrem Leben weitergezogen und haben dann so viel geschaffen, dass wir das katholische Forum an dieser Stelle zurücklassen werden, damit wir über die Abschiede sprechen können, die noch gekommen sind. Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Pater Franziskanerpater Werenfried Wessel. Wir lassen, auch wenn es schmerzlich ist, weil wir so wenig darüber sagen konnten, dass das katholische Forum in Dortmund, eine franziskanische Initiative, die sie angeboten haben, zusammen mit vielen anderen, für Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, die haben sie 1997 wieder verlassen und sind weitergezogen auf ihrem Lebensweg in der Nachfolge von Franziskus zur Hospizarbeit. Mhm. Haben in vielfältiger Weise jetzt seitdem, das sind ja auch schon 15 Jahre oder dieses Jahr werden es 16, haben in vielfältiger Weise Erfahrungen mit ganz unterschiedlicher Hospizarbeit gemacht. Und was ich gefunden habe, was sie selber über diese Hospizarbeit gesagt haben, ist zum Beispiel der Satz, dass das für sie ein Generationenvertrag sei. Also wie Eltern Kinder ins Leben führen, müssen Kinder Eltern helfen, diese Welt wieder zu verlassen. Bei ihrer Arbeit in den Hospizzusammenhängen erleben sie das oft, dass Kinder ihren Eltern helfen, diese Welt wieder zu verlassen?
Das erlebe ich oft, kann ich ruhig sagen.
Wie schön.
Aber ich erlebe noch öfter, dass es nicht geschieht, aus verschiedenen Gründen. Manchmal möchten Kinder das sehr gerne, aber was mache ich, wenn ich in München arbeite und meine Eltern wohnen in Dortmund? Hm. Es gibt auch die Erfahrung, dass sich Kinder sehr schnell, ich finde auch oft vorschnell, von dieser Last sich dispensieren. Sowas kann ich nicht. Und dann wegbleiben. Und das ist dann schon auch enttäuschend. Und ich glaube, es kommt noch hinzu, dass viele auch nicht fähig sind, mit dieser neuen Wirklichkeit fertig zu werden, weil der ganze Bereich Tod und Sterben ist ein tabuisiertes Gebiet für einen selber. Solange man sich selber nicht mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert hat, kann man auch kaum jemanden begleiten. Aber diese Endlichkeit ist nun mal gegeben. Mhm. Wir tanzen mit dem Tod, singt Hermann van Veen. Und der Tod und ich sind Geschwister, heißt ein anderes Wort. Es ist ein abschiedliches Leben vom Anfang bis zum Ende.
Das haben Sie früher in der Sendung schon mal gesagt, dieses abschiedliche Leben, was Sie einüben in der Nachfolge von Franziskus, indem Sie halt den Auftrag haben, die Orte zu besuchen und weiterzuziehen, also eben viele Abschiede zu erleben. Das, ich meine, wir haben das alle. Wir verabschieden unsere Kindheit, wir verabschieden unsere Jugend, wir verabschieden Menschen in den verschiedenen Lebenszeiten. Man muss gar nicht so weit gehen, dass man franziskanisch lebt, um zu wissen, eigentlich.
Das betrifft alle Menschen.
Genau, und dass wir das immer tun. Mhm. Wer Kinder hat, sowieso. Mhm. Aber trotzdem formulieren Sie es ja als etwas, was Sie finden, was eine Aufgabe ist, was eben oft angenommen wird, aber oft auch nicht angenommen wird. Wenn man dieses abschiedliche Leben nicht einübt, dann auf einmal mit dem Tod konfrontiert zu sein, dann ist das ja auch ein Wahnsinnsschritt, ja. Wenn man nie kleine Abschiede geübt hat.
Dann ist man völlig überfordert. Und da braucht man Hilfen. Und in diese Lücke stößt die Hospizarbeit, die ja auf drei Säulen steht. Einmal die medizinische Begleitung, das ist vor allen Dingen Sache der Ärzte und der Krankenschwestern. Im Mittelpunkt steht die Schmerztherapie für solche Menschen, die man nicht mehr heilen kann, aber jetzt alles tun will, um das Sterben zu erleichtern in diesem Bereich. Mhm. Für uns ist besonders wichtig die psychosoziale oder die menschliche Begleitung, die dann einmünden kann in eine spirituelle Begleitung. Das hängt ja unmittelbar zusammen. Und das ist schon eine große Hilfe, wenn Hospizarbeit heute zu einer Bewegung wird von Menschen, die bereit sind, andere Menschen auf den letzten Metern, muss man fast sagen, ihres Lebens zu begleiten und sie nicht im Stich zu lassen.
Das ist, diese anderen Menschen aus dieser Hospizbewegung kommen ja sowohl dem Sterbenden als auch den Angehörigen zur Hilfe.
Das gehört zur Philosophie der Hospizarbeit, dass immer auch die Angehörigen mitbegleitet werden. Und manchmal brauchen Angehörige fast mehr an Zuwendung und Begleitung als der Kranke selber.
Das ist, ich meine, Sie waren eben bei den Kindern, die das vielleicht leisten möchten, aber nicht können, weil sie in München leben und die Eltern in Dortmund sterben. Da kann die Hospizarbeit natürlich diese Kindesstattstelle am Sterbebett einnehmen. Ja. Aber was kann sie tun, wenn jemand das abschiedliche Leben nicht eingeübt hat? Also was kann da? Also man kann irgendwie eine Person, man kann einen Auftrag annehmen und sagen, ich komme halt so oft ich kommen kann, und in der Zwischenzeit springt jemand aus der Bewegung ein. Aber das hilft ja wenig, wenn sie sagen, die Menschen fühlen sich überfordert und sie kommen gar nicht erst. Mhm. Dann, was können sie dann für die Angehörigen tun?
Unter Umständen wenig, wenn sie sich auch den Ärzten oder auch dem Seelsorger oder der Psychologin entziehen, dann können wir wenig machen. Ich erinnere mich an einige Fälle, wo sterbende Eltern zum Beispiel sehr auf ihren Sohn oder auf die Tochter gewartet haben, die aber nicht kommt. Hm. Manchmal liegt auch eine lange Zeit des Unfriedens und der Zwistigkeit dazwischen. Und ich habe dann manchmal gesagt, also können Sie sich vorstellen, dass ich mit Ihrem Sohn Kontakt aufnehme? Und dann kommt fast immer die Antwort, nein, das hat gar keinen Zweck und so weiter, dann wird es alles noch schlimmer. Mhm. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass ich dann beim zweiten Besuch oder dritten Besuch gesagt bekomme, ja, Sie haben da von meinem Sohn, wir haben über meinen Sohn gesprochen, vielleicht könnten Sie doch. Mhm. Und dann habe ich nicht telefoniert, sondern einen ausführlichen Brief geschrieben, damit der Sohn oder die Tochter auch die Möglichkeit hat, darüber nachzudenken und ich nicht sofort in der Leitung hänge. Und dann ist es durchaus passiert, dass dann doch wieder dieser Kontakt hergestellt wurde. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man helfen kann, aber manchmal kann man auch nicht helfen, weil das hängt immer von beiden Seiten ab.
Es gibt ja diesen Satz, man stirbt so, wie man gelebt hat. Es kann darin ja auch ein Stück Wahrheit liegen, dass man eben als Eltern und Kinder ein getrenntes Leben hatte, was man jetzt einfach nicht am Ende künstlich wieder zusammenfügt.
Nein, nein. Im Gegenteil, oft spitzen sich die Dinge zu in dieser Abschiedsszene im positiven Sinne, dass Menschen zu einer ganz neuen Nähe finden und auch Gefühle zeigen können, die sie vielleicht über Jahrzehnte nicht zeigen konnten. Eine ganz große Nähe. Und der Abschied wird natürlich dadurch gerade besonders schwer, nicht? Ich habe so einen zerstrittenen Sohn gehabt, der seine Mutter buchstäblich im Arm gehabt hat, im Arm gehalten hat, als sie den letzten Atemzug tat. Mhm. So ist es.
Was hat Sie angezogen? Warum wollten Sie nach der sozialen Brennpunktarbeit und nach der Seelsorge für spirituell Suchende in Hospizzusammenhängen arbeiten?
Ich denke auch, dass das irgendwo mit dieser Früherfahrung mit dem Tod unserer Mutter zusammenhängt. So hat mich diese Gedanke an die Endlichkeit unseres Lebens, an den Tod, an das Sterben eigentlich das ganze Leben durchbegleitet. Und natürlich habe ich gerade auch in der Seelsorgearbeit in Scharnhorst und auch während der Forumszeit immer sehr stark die Kranken auch mit im Blick gehabt, sie besucht, Sakramente gespendet und so weiter, die Angehörigen begleitet. Da gibt es einen Zusammenhang. Aber dann hat es auch wieder so eine Begegnung gegeben mit einer Ärztin, die diese Hospizidee nach Dortmund getragen hat. Frau Dr. Gudrun Chatterjee. Und ich bin mit ihr und ihr Mann war Professor in Bochum, ein Inder, sind wir zu dritt nach England gefahren, haben Hospize besucht und so weiter. Und sie hat mich gebeten, ob das Forum als Gemeinschaft nicht auch diese Idee mittragen konnte. Das haben wir auch getan, bis zu einem bestimmten Punkt, wo wir es dann auch ein Stück in andere Hände gegeben haben. Und es ist dann wesentlich auch von der katholischen Stadtkirche und vom katholischen Johanneshospital mit initiiert worden. Dort entstand die erste Palliativstation und dann gibt es in Dortmund noch zwei weitere Hospize. Einmal das katholische Hospiz bei uns im Franziskanerkloster im benachbarten Caritas Seniorenheim. Oben in der obersten Etage ist das Hospiz und ein evangelisches Hospiz in der Nähe auch, das von Bethel Bielefeld getragen wird. Sodass, und dann gibt es die Begleitung der Ehrenamtlichen durch die Malteser und es gibt auch ein Netzwerk von Palliativärzten. Es ist also sehr viel entstanden aus diesen ersten Besuchen in England.
Na, das hat man doch jetzt dreimal, dass sehr viel entstanden ist. Domradio, die Sendung Menschen, Pater Wessel geht zu Ende. Ich will sie nicht entlassen, ohne dass wir nochmal auf Franziskus geschaut haben. Angefangen haben wir da, dass ich gesagt habe, man könnte natürlich über jedes der Projekte, die Sie da in Ihrem Leben großgezogen haben und da ist so viel gewachsen, ob das der soziale Brennpunkt, die Arbeit im sozialen Brennpunkt war, ob das das katholische Forum war, ob das die Hospizarbeit heute ist, da könnten wir jeweils eine ganze Sendung drüber machen. Wir streifen das nur und ich habe am Anfang schon gesagt, darunter liegt die Nachfolge von Franziskus. Mhm. Im Fragebogen habe ich Sie gesagt, was ist eine gute Seelsorge ist. Und Sie haben gesagt, wenn der Seelsorger die Menschen liebt, wenn ich auf Franziskus schaue, dann hat Franziskus seine Brüder und seine Schwestern genannt. Er hat die Tiere seine Brüder und Schwestern genannt. Er hat die Pflanzen seine Brüder und Schwestern genannt. Und die Gestirne. Er hat nichts ausgeschlossen. Also er hat diese Liebe
Bruder Tod.
Zum Bruder Tod. Er hat diese Liebe zu allem getragen. Mhm. Ist das die Richtschnur? Also Sie haben gesagt, ein guter Seelsorger muss lieben, sonst ist er kein guter Seelsorger. Das, denke ich, haben Sie an all den Orten gemacht, sonst wäre da nicht so viel gewachsen. Mhm. Ich glaube, dieser Umkehrschluss, den erlaube ich mir jetzt einfach.
Das sagen Sie.
Genau, sage ich ja. Ich erlaube mir diesen Umkehrschluss, darauf zu gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel gewachsen ist an drei Orten, wenn Sie die Menschen nicht auf Ihre Art geliebt haben. Mhm. Ist dieses Franziskus, die ganze Welt, den ganzen Kosmos zu lieben, ist das das, was Sie zieht, was Sie versuchen wollen, was Sie üben?
Was ich übe und was ich erwarte.
Was ich erwarte?
Was ich erwarte. Ich glaube oder ich hoffe, wenn wir sterben, bekommen wir viel mehr geschenkt als das, was wir verlassen haben. Wir verlassen unter Umständen sehr viel. Und das Samenkorn muss in die Erde fallen, damit es Frucht bringt. Ich liebe eine kleine Story aus dem Buddhismus. Shoma, ein großer Meister, liegt im Sterben. Mhm. Und seine Schüler kommen zu ihm und sagen, Meister, wenn du gestorben bist, werden wir dir einen großen Stein setzen. Und der Meister schaut sie an, lächelt und sagt, ich werde nicht unter dem Stein sein. Daran denke ich jedes Mal, wenn ich nach Assisi komme, unten in der Krypta, drei Kirchen übereinander, San Francesco, Oberkirche, Unterkirche, unten die Krypta, dort hat man Franziskus beerdigt oder ja in einem großen Steinsarg, ein Riesensarg. Und ich denke immer wieder, er wird nicht unter dem Stein sein. Mhm. Wie es mit unserem verfassten Orden in dieser Zeit des äußeren Rückgangs, des äußeren Sterbens werden wird, das weiß ich nicht. Es wird ein großes Tal sich ergeben, was wir noch längst nicht durchschritten haben. Da bin ich ganz überzeugt. Und vieles, was in dieser nachkonziliaren Zeit noch existiert, wird eines Tages nicht mehr in dieser Welt existieren. Aber zu unserem Orden zurück, ich weiß nicht, was wird, aber die franziskanische Idee, das, was Franziskus in die Welt gesetzt hat, das wird nicht sterben, das wird in immer neuen Formen gelebt. Bin ich ganz fest überzeugt.
Das ist die Liebe. Und Sie haben gesagt, dass Sie das üben und erwarten. Ich habe Sie im Fragebogen am Anfang auch gefragt, wie Sie gerne sterben möchten. Und Sie haben gesagt, mit Hingabe. Also, dass Sie hoffen, dass Sie mit Hingabe sterben können, in Erwartung dessen, was da kommt. Also der Orden ist das eine, aber wir reden über Ihren Weg in diesem Kontext dieses konkreten Ordens. Muss man dafür was tun, um diese Hingabe zu haben? Also es gibt ja andere Religionen, wie zum Beispiel der tibetische Buddhismus, die sagen, man muss das üben im Leben, damit man das im Tod kann, diese Hingabe dann leben. Empfinden Sie das auch so? Oder?
Das sagen nicht nur die Buddhisten, das sagen wir auch. Ganz genau. Was ich nicht einübe, dieses Hergeben, dieses Loslassen, dieses Nicht-Haften, die Dinge und noch was in unserer Zeit der Gier. Und ich bin doch nicht blöd, heißt es doch in einem Spruch, nicht? Genau das Gegenteil. Franziskus lässt sich schließlich nackt auf den Boden legen, weil er erst hat er sein Habit an, dann will er noch einen geliehenen Habit und dann will er gar nichts mehr, um zu demonstrieren, so sind wir gekommen, so gehen wir. Und das ist ein Symbol, ein Zeichen. Diese innere Armut. Oder Jans Kassel, ein tschechischer Dichter, sagt mal, und das trifft für Franziskaner gut, wir müssen barfuß im Herzen über diese Welt gehen, damit wir am Ende nicht mit allzu viel Ballast ankommen. Ich möchte schon auch noch den Wunsch haben, dass jemand bei mir ist und dass ich nicht allzu große Schmerzen habe.
Pater Wessels, an dieser Stelle müssen wir von dieser Sendung Abschied nehmen. Ich danke Ihnen, dass Sie früh aufgestanden sind, den weiten Weg gemacht haben.
Das war das Wenigste.
Aber es gehört einfach auch dazu, dass Sie das gemacht haben, sonst wären Sie nämlich nicht hier. Und ich wünsche Ihnen, dass das genauso kommt, dass Sie so gehen können, wie Franziskus gegangen ist.
Und ich wünsche meinen Hörerinnen und Hörern, dass sie mit einem wohlwollenden Ohr das gehört haben, was ich zu sagen versucht habe.
Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und ich hoffe, dass einfach die Inspiration dabei war, dieses abschiedliche Leben, was wir sowieso leben, das auch wirklich mitzubekommen, dass wir abschiedlich leben und es zu üben. Am Mikrofon war Angela Krumpen.